Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir setzen unser Einsamkeitsspecial in Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse fort. Denn, wie ihr wisst, Einsamkeit ist in Deutschland ein großes Thema. Welche politischen Folgen das hat, möchte ich in dieser Episode beleuchten. Aber lasst uns noch einmal ganz kurz recappen, wie einsam Menschen in Deutschland tatsächlich sind. Dafür werfen wir einen Blick in den Einsamkeitsreport der Techniker Krankenkasse, dem offiziellen Partner dieser Folge. Für den Report wurden knapp 1400 Menschen ab 18 Jahren befragt. Dabei kam heraus, Einsamkeit ist besonders für Jüngere ein Thema. 68% der Befragten zwischen 18 und 39 Jahren kennen das Gefühl von Einsamkeit. Auf ältere Befragte trifft das nur zu gut 50% zu. Aber junge Menschen sind nicht nur häufiger von Einsamkeit betroffen, sondern fühlen sich dadurch auch stärker belastet. Hinzu kommt, dass Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, nur selten mit anderen Menschen über das Gefühl von Einsamkeit sprechen. Ein Grund dafür ist laut Report, niemandem zur Last fallen zu wollen. Das ist gefährlich, denn aus dem Schweigen kann schnell eine Spirale entstehen und die Einsamkeit verstärkt sich immer und immer mehr. Um besser mit seelischen Belastungen wie Einsamkeit und Stress umzugehen, unterstützt die TK ihre Versicherten mit vielen Angeboten zur Stressreduktion und Entspannung, wie zum Beispiel dem TK-Coach oder mit Online-Kursen für Meditation und Achtsamkeit. Diese Angebote verlinke ich euch in den Shownotes. Während wir in der vorletzten Folge bereits beleuchtet haben, welche Folgen Einsamkeit für die betroffenen Einzelpersonen hat, möchte ich heute aus einer anderen Perspektive auf das Thema schauen. Welche Folgen hat es für die Gesellschaft, wenn sich zunehmend mehr Menschen einsam fühlen und sich zurückziehen? Diese Frage finde ich besonders im Kontext der anstehenden Bundestagswahl spannend. Wählen einsame Menschen anders? Kann Einsamkeit im schlimmsten Fall sogar unsere Demokratie bedrohen? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Berthold Vogel. Er ist geschäftsführender Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen und beschäftigt sich genau mit diesen Fragen. Bevor wir in das Gespräch springen, möchte ich gerne diesen Demokratiebegriff etwas klarer fassen. Denn die Frage, ob Einsamkeit unsere Demokratie bedroht, klingt ja schon sehr spitz. Wie fragil sind Demokratien weltweit also? Wir schlagen das mal nach. Der Demokratieindex der britischen Zeitschrift Economist macht deutlich, dass die anspruchsvollen Kriterien einer liberalen Demokratie nur noch Länder mit insgesamt 6% der Weltbevölkerung erfüllen. Das ist krass wenig. Zu den Kriterien gehören das Abhalten von freien und geheimen Wahlen, die Verteilung der Staatsgewalt auf unabhängige Organe, der Schutz von Minderheiten, friedliche Regierungswechsel sowie die Sicherung der menschlichen Grundrechte, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Die meisten europäischen Staaten, auch Deutschland, erfüllen diese Kriterien. Aber wir beobachten beunruhigende Tendenzen in EU-Nachbarländern, wie zum Beispiel Italien und Ungarn. Seit 20 Jahren erstarken unter anderem in diesen Ländern rechtsextreme Parteien. Sie bekunden zum Teil offen ihre Absicht, die eben genannten Merkmale einer liberalen Demokratie zu untergraben. Welchen Zusammenhang gibt es also zwischen dem Erstarken rechtsextremer Parteien sowie Gruppen und dem zunehmenden Gefühl von Einsamkeit in unserer Gesellschaft? Mit dieser Frage im Gepäck schmeiße ich euch jetzt in das Gespräch mit unserem Experten. Ich wünsche euch viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Berthold Vogel. Hallo lieber Berthold, ich freue mich, dass du mir heute zugeschaltet bist. Wir starten direkt ins Gespräch und zwar mit einer ganz großen Frage. Wieso ist die private Einsamkeit so politisch?
Eine gute Frage, liebe Ronja. Herzlichen Dank auch für die Einladung in deinen Podcast. Ja, Einsamkeit ist tatsächlich ein politisches Thema geworden und Einsamkeit ist bei weitem nicht mehr nur noch ein privates Problem, sondern ist offensichtlich eine soziale Frage geworden. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir in vielen Umfragen sehen, wie sehr Einsamkeit zugenommen hat, wie viele Menschen ihre eigene Lebenssituation als einsam beschreiben, als sozial isoliert beschreiben. Und insofern hat das eine gewisse Aufmerksamkeit auch in der Politik bekommen, denn nicht nur hierzulande, auch in anderen Ländern ist das Thema Einsamkeit ganz oben auf der politischen Agenda. Eine, wie ich auch finde, ganz bemerkenswerte Entwicklung, die wir da haben.
Und wenn wir gerade auch über unsere Gesellschaft sprechen, die hat sich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten stark verändert. Die Dynamiken in unserer Gesellschaft haben sich stark verändert. Und wir haben mittlerweile, ich sag mal, alle Möglichkeiten, unser Leben so zu gestalten, wie wir das haben wollen. Stichwort Individualisierung. Inwiefern macht denn dieser Individualisierungsprozess vielleicht auch einsam, dass wir uns manchmal nicht mehr Teil der Gruppe oder eben Teil des großen Ganzen fühlen?
Das gehört auf jeden Fall dazu. Und den Punkt, den du ansprichst, glaube ich, der ist ganz entscheidend. Nämlich Einsamkeit ist ein Signal für gesellschaftlichen Wandel. Also Einsamkeit ist ein Signal dafür, dass wir heute über Einsamkeit so reden, wie wir reden, ist ein Signal dafür, dass sich unsere sozialen Beziehungen verändert haben. Die Art und Weise, wie wir leben, die Art und Weise, wie wir wohnen, die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Art und Weise, wie wir unsere Freizeit verbringen, wie wir miteinander kommunizieren über soziale Medien etc. Das alles spiegelt sich auch in dem Einsamkeitsthema. Und selbstverständlich, wir haben heute andere Familienformen, wir arbeiten heute in anderer Weise eher in Projekten, vielleicht nicht mehr in großen Betrieben, in denen man kollektiv zusammenkommt, in denen die Gemeinschaft im Grunde genommen schon am Werktor beginnt. Aber eben auch die familiären Wirklichkeiten haben sich verändert über die Generationen hinweg. Und ich glaube, das sind alles wichtige Punkte gesellschaftlichen Wandels, die dazu führen, dass Einsamkeit heute so ein Thema ist und dass sehr viele eben auch in Umfragen so antworten, dass sie sagen, ja, ich kenne das Gefühl der Einsamkeit, das ist mir nicht fremd.
Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Wohnen reingeschmissen. Wir haben ja heutzutage so viele Single-Haushalte wie noch nie. Gerade in den Städten wohnen sehr viele junge Menschen auch alleine und sind gegebenenfalls nicht in der Partnerschaft, anders als es früher vielleicht noch der Fall war. Früher hat man sich wesentlich früher an jemanden gebunden, ist auch zusammengezogen und heute ist das, also passiert das alles eher zögerlicher, was auch ja nicht immer schlecht ist, prüfe, wer sich ewig bindet und so weiter, das ist ja auch nicht verkehrt. Aber was hat denn speziell diese Wohnsituation, vielleicht auch der Stadt-Land-Vergleich, mit dem Thema Einsamkeit zu tun?
Ich glaube eine ganze Menge, weil die Frage, ob wir uns einsam fühlen und wie Einsamkeit auch empfunden wird, hat natürlich schon was damit zu tun, in welche sozialen Verkehrskreise, in welche sozialen Formen bin ich eigentlich eingebunden. Und das ist natürlich die Wohnform ein ganz zentraler Aspekt der Art und Weise, wie wir leben, auch wie wir unser Leben gestalten. Und du hast den Punkt der Stadt schon angesprochen. Da haben wir in der Tat einige Städte, in denen schon 60% aller Haushalte Single-Haushalte sind. Das ist sicherlich eine ganz gewaltige Veränderung im Vergleich zu früher. Aber wir kennen das ja auch aus dem ländlichen Raum, dass viele ältere Menschen alleine ihre Immobilie bewohnen. Die Kinder sind schon lange ausgezogen und in einer anderen Stadt. Der Partner oder die Partnerin ist verstorben oder es gab eine Trennung. Also auch da finden wir gerade im ländlichen Raum durchaus auch Einsamkeit. Also ich glaube, das Bild passt auch nicht mehr so ganz, dass man sagen könnte, auf dem Land, da leben die Leute noch zusammen, da sind die noch in sogenannten intakten Familienstrukturen und in der Stadt löst sich das alles auf. Ich glaube, da sind sich Stadt und Land manchmal ähnlicher. Die Wohnformen, die Bauformen, die Siedlungsformen sind zwar andere, aber die soziale Erfahrung, die mit Wohnen, mit alleine leben und alleine wohnen einhergeht, glaube ich, sind dann doch vielleicht ähnlicher, als wir denken. In der Stadt sind es vielleicht dann eher die jüngeren Leute oder die mittleren Altersgruppen und auf dem Land eher die Älteren, die alleine leben. Aber vergleichsweise, glaube ich, haben wir da durchaus ähnliche Strukturen. Und das spielt eine ganz große Rolle, weil so wie ich wohne, das drückt eben auch sehr viel aus, was so die Gestaltung meines eigenen Lebens, meines Lebensumfeldes darstellt und ist ein ganz zentraler Punkt dabei.
Du bist ja zum Thema Einsamkeit gekommen, weil du dich in Thüringen rumgetrieben hast und dort Forschungen angestellt hast, auch gerade in Bezug auf Wohnen und gerade in Bezug auf Einsamkeit. Was hast du da genau gemacht und was waren deine Erkenntnisse?
Ja, also die Begegnung mit dem Thema Einsamkeit liegt schon etwas länger zurück. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch, was ich 2017 hatte, als wir tatsächlich im ländlichen Raum Thürings unterwegs waren und uns Orte angeschaut haben, in denen die jungen Leute weggegangen sind, Orte angeschaut haben, in denen sich die Wirtschaftsstruktur sehr stark verändert hat, also wo auch im Wesentlichen gependelt wird, wo eigentlich kaum mehr Arbeitsplätze vor Ort sind. Und da sind wir über Land gefahren, haben einige Gespräche geführt. Und da fiel mir ein Gespräch auf, und das ist mir eigentlich bis heute im Gedächtnis geblieben, mit einem Pastor, der davon berichtet hat, dass das Problem der Leute im ländlichen Raum eigentlich weniger ist, dass dieser wirtschaftliche Niedergang stattgefunden hat, sondern dass sie keine familiären Bindungen mehr haben und dass sie alleine sind. Die Kinder sind nicht da, die Enkelkinder kommen vielleicht nochmal in den Sommerferien zum Besuch, aber man ist im Grunde genommen alleine. Und diese Grunderfahrung des Einsamseins, des Isoliertseins, des Alleineseins, gerade auch in ländlichen Räumen, in Dörfern, die sich so über die Jahre hinweg entleert haben, das fand ich damals sehr, sehr eindrucksvoll, ohne schon eine genaue Vorstellung zu haben, wie wir dann mit diesem Thema weiterarbeiten können. Aber mir war in dem Moment klar, es ist eben nicht nur eine ökonomische Frage, die wir da im ländlichen Raum haben. Es ist auch eine soziale Frage der Einsamkeit, des Verlassenseins, der fehlenden sozialen Beziehungen, des Isoliertseins. Das sind Themen, die unglaublich stark auf die Agenda drängen. Und insofern war mir das Thema schon länger bekannt. Und ich habe das jetzt eigentlich erst so Stück für Stück dann im Rahmen von Forschung zum Thema Infrastruktur, Daseinsvorsorge, welche Strukturen haben wir eigentlich noch im ländlichen Raum, was brauchen wir da, welche Orte brauchen wir im ländlichen Raum, um zusammenzukommen. Das war dann so der Kontext, in dem ich mich dann immer mehr mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt habe.
Gerade wenn wir auch über Orte sprechen, ein ganz essentieller Ort war ja lange die Kirche, gerade in kleineren Kommunen, gerade im ländlichen Raum. Das hat ja, muss man sagen, stark abgenommen. Welche Räumlichkeiten können das denn heutzutage ersetzen? Was brauchen Kommunen dieser Art?
Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr zentraler Punkt, denn es ist ja nicht nur die Kirche, die verloren gegangen ist als ein sozialer Kreuzungspunkt, trifft ja dann auf die Kirche sogar noch bildlich ganz gut zu, sondern das gilt ja auch für Vereine, für Sportvereine, die kaum mehr beim Fußball ihre 11 Leute zusammenbringen, um dann eine Mannschaft auf dem Platz zu haben, und setzt sich fort bei Parteien, bei Gewerkschaften. Und auch bei vielen anderen Gesellungsformen, wenn man so möchte, die wir im ländlichen Raum hatten. Feuerwehr ist natürlich ein ganz zentraler Faktor, gerade auch im ländlichen Raum. Auch da kennen wir die Debatten darüber, wie schwierig das geworden ist, junge Leute für die Feuerwehr zu begeistern, dass die Jugendfeuerwehr weiter Bestand hat. Also ich glaube, wir würden im ländlichen Raum sehr viel an Strukturwandel finden. Nicht überall gleichermaßen, muss man auch sagen. Es gibt auch nach wie vor sehr aktive ländliche Räume, sehr aktive Dörfer. Aber so im Schnitt muss man schon sagen, dass eben sehr viele dieser Kreuzungspunkte, dieser sozialen Orte, wo man mehr oder weniger selbstverständlich zusammenkommt, dass das geschwunden ist. Und die große Aufgabe, glaube ich, ist tatsächlich, dass man Begegnungsorte schafft, gerade auch im ländlichen Raum. Denn Zusammenhalt lebt von Begegnungen, sozialer Zusammenhalt lebt von Begegnungen. Auch Demokratie lebt von Begegnungen, davon, dass eine Öffentlichkeit da ist. Und vor allen Dingen auch von niedrigschwelliger Begegnung, also nicht von Begegnungen, wo ich zuvor mich anmelden muss oder wo ich zuvor eintreten muss oder wo ich die gleiche Gesinnung wie bei einer Partei oder bei einer Religionsgemeinschaft beispielsweise mitbringen muss, sondern im Grunde genommen sehr viel mehr Orte, an denen Begegnungen auf niedrigschwellige Weise möglich sind. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch eine echte Herausforderung. Aber auch da gilt wieder, nicht nur für ländliche Räume, auch für Kleinstädte, auch für Stadtquartiere. Also ich glaube, es ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Wir brauchen Begegnungsorte, wir brauchen soziale Orte, um dann auch tatsächlich etwas gegen Einsamkeit oder dieses quälende Gefühl von Einsamkeit auch tun zu können.
Und wenn wir uns Thüringen anschauen, du hast gerade schon das Stichwort Parteien reingeschmissen, da wissen wir ja, dass einige Parteien, besonders die AfD eben, zuletzt stark in solchen Regionen gepunktet haben. Das haben wir bei der Landtagswahl gesehen in den unterschiedlichen ostdeutschen Bundesländern. Inwiefern hängt das denn mit dem Gefühl von Einsamkeit zusammen, oder würde man es sich da zu einfach machen, hier eine Verknüpfung herzustellen?
Also ich glaube, es gibt jetzt nicht diese einfache Kausalität, dass man sagen könnte, wenn wir 5% weniger Einsame hätten, hätten wir auch 5% weniger AfD-Wahl. Aber ich denke schon, dass das negative Gefühl von Einsamkeit, und da würde ich vielleicht auch noch eine kleine Fußnote einflechten, wir reden ja jetzt im Grunde genommen von Einsamkeit als einer negativen Erfahrung. Es gibt natürlich auch in der langen Geschichte der Auseinandersetzung mit dem Thema Einsamkeit eine positive Erfahrung von Einsamkeit. Oder wir alle kennen ja auch durchaus das Gefühl, dass wir gerne mal alleine sein wollen, dass wir unsere Ruhe haben wollen. Und Einsamkeit kann auch was absolut Befreiendes haben. Ich glaube, das kennen wir beide, das kennen wahrscheinlich auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Nur das Problem Einsamkeit tritt ja in dem Moment auf, wenn ich eigentlich mein eigenes soziales Leben nicht mehr so richtig gestalten kann. Und wenn mir vor allen Dingen, und dann komme ich auch gleich wieder auf autoritäre Parteien und die AfD zu sprechen, vor allen Dingen, wenn wir eigentlich kein Gegenüber mehr haben, mit dem wir uns auseinandersetzen können und uns vielleicht auch mal rausholen lassen aus unserer eigenen Verbitterung oder Enttäuschung oder wie auch immer. Also dieses Korrektiv, was einsamen Menschen fehlt, glaube ich, ermöglicht es autoritären Parteien wie der AfD relativ leicht, bestimmte Ressentiments zu wecken und zu sagen, dass ihr einsam seid und dass ihr in der sozialen Situation seid, in der ihr euch im Moment befindet. Das ist die Schuld von, und dann gibt es die Aufzählung von den Eliten, von den Migranten, von wem auch immer. Und man merkt ja auch bei den sozialen Medien, wie stark eigentlich dann diese Ressentimentkulturen bedient werden und gestärkt werden. Und in der Einsamkeit oder in der Isolation fehlt mir einfach so die beruhigende Hand auf der Schulter oder auf dem Arm, die sagt, jetzt mach mal halblang und nimm die Dinge mal nicht ganz so schwer. Du siehst das viel zu schwarz, sondern ich steigere mich im Grunde genommen eigentlich in eine bestimmte Selbstvergiftung. Also es hat auch was Toxisches, diese Einsamkeit. Steigere ich mich hinein und das lässt mich ansprechbar werden für radikale, für autoritäre Lösungen, zumindest stärker, als wenn ich eingebunden bin in bestimmte soziale Kontakte, in bestimmte soziale Verkehrskreise, wenn ich Anlaufpunkte habe, soziale Kreuzungspunkte habe. Also in gewissem Sinne können wir schon sehen, auch durch empirische Untersuchungen, dass Menschen, die gut sozial eingebunden sind, weniger die Neigung haben, Gewalt anzuwenden oder für Gewalt zu plädieren in politischen Auseinandersetzungen, autoritäre Lösungen zu favorisieren, fremdenfeindliche Meinungen zu vertreten. Also es gibt einen Zusammenhang, aber der, wie du schon richtig gesagt hast, der ist nicht kausal und man kann das jetzt nicht alles auf Einsamkeit zurückführen, dass die AfD im ländlichen Raum Thürings gewählt wird, aber Einsamkeit ist dafür mit Sicherheit ein wichtiger Faktor.
Kann man denn sagen oder definieren, welche gesellschaftlichen Gruppen besonders anfällig für Einsamkeit in dem Sinne sind, dass sie sich eben auch leichter instrumentalisieren oder manipulieren lassen? Es wurde lange ja gesagt, dass Einsamkeit ein Problem der Menschen ist, die vielleicht häufig nicht den finanziellen Zugang zu einer gewissen Zugehörigkeit in der Gesellschaft haben. Ist das immer noch so? Gerade wenn wir uns die AfD anschauen, dann wissen wir ja, die wird jetzt nicht von ausschließlich Menschen gewählt, die weniger Kohle haben.
Ja, das ist vollkommen richtig. Nein, überhaupt nicht, sondern es sind ja eher gerade diejenigen, die so mitten im Erwerbsleben stehen, eher sogar gute Einkommensverhältnisse haben, die ihr Kreuz bei der AfD machen. Also ich glaube, wir hätten ein völlig falsches Bild der Wählerschaft der AfD, wenn wir sagen würden, das sind so die Randständigen, die Outsider der Gesellschaft, die in prekären Verhältnissen leben, die mit Armut zu kämpfen haben. Davon gibt es sicherlich auch einige, die die AfD wählen, aber ich glaube, das ist nicht das Gros der Wählerschaft, sondern eigentlich ist es eine Art, ja, sagen wir mal, mittlere gesellschaftliche Lage, die durchaus auch ihr Einkommen hat und die eben auch viele Statussorgen hat und viele Sorgen hat, dass sie bestimmte Wohlstandspositionen, die sie sich erarbeitet hat, auch verliert und deswegen auch eine gewisse Präferenz hat, eben sich abzuschotten oder Grenzen zu ziehen, um die eigene Position zu sichern. Aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, was sind eigentlich Faktoren für Einsamkeit? Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass wenig Einkommen, gesundheitliche Einschränkungen, dass all diese Dinge schon dazu beitragen, dass die Gefahr steigt, dass man einsam ist. Man hat vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht die Möglichkeit, an der Öffentlichkeit teilzunehmen. Also Krankheit und solche Dinge schränken natürlich auch den sozialen Radius ein und fördern insofern Einsamkeit. Aber klar, in dem Moment, wenn ich auch wenig Geld habe, wenn ich wenig materielle Mittel habe, dann habe ich auch weniger Möglichkeit, mich in die Öffentlichkeit zu begeben, an bestimmten Dingen teilzunehmen, bestimmte kulturelle Veranstaltungen zu besuchen oder was auch immer, zu Vereinen zu gehen, beizutreten etc. Aber ich glaube, das Interessante an dem Einsamkeitsthema, was ich zumindest recht interessant finde, ist, Das ist was, um einen soziologischen Begriff zu gebrauchen, so was Transversales hat. Also es geht eigentlich über alle Generationen, über alle Altersgruppen, über alle sozialen Schichten, über alle Lebenslagen, wenn man so möchte, hinweg. Und ich glaube, das hat eben sehr viel damit zu tun, dass wir auch, also die Punkte, die wir so am Anfang besprochen haben, wie leben die Menschen heute eigentlich, wie wohnen die Menschen heute eigentlich? Das ist ja auch ein Phänomen, was jetzt nicht nur Geringgebildete, sondern eben auch Akademiker trifft, sondern und das auch Leute mit ganz unterschiedlichen materiellen Positionen trifft. Also diese Veränderung in unserer Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen gestalten und die Art und Weise, wie wir leben, ist eben ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und insofern, das ist das Interessante an dem Thema Einsamkeit, dass eigentlich eine soziale Frage ist, die an allen Punkten der Gesellschaft gleichermaßen aufploppt, mit gewissen Risiken, die dann eben auch mit materiellen Benachteiligungen oder mit gesundheitlichen Einschränkungen verbunden sind. Aber wie gesagt, das pauschale Urteil, wenn wir die Armut abschaffen würden oder wenn wir eine bessere Gesundheitsversorgung hätten, dann wäre auch die Einsamkeit weg. Ich glaube, das funktioniert eben auch nicht. Und insofern ist es eine etwas komplexere Angelegenheit.
Und wenn wir uns an eine Zeit zurückerinnern, an der sehr viele Menschen Einsamkeit erlebt haben, dann war das ja die Corona-Pandemie. Da hat eine starke Isolation stattgefunden. Viele haben sich einsam gefühlt. Und genau in dieser Zeit sind ja auch gewisse Gruppen in unserer Gesellschaft erstärkt, also unter anderem die AfD, aber auch Stichwort Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen. Inwiefern haben die denn oder profitieren nach wie vor von Einsamkeit?
Also ich glaube, das Thema Einsamkeit war schon vor der Corona-Pandemie da, aber die Corona-Pandemie war natürlich ein absoluter Einsamkeitsbeschleuniger, wenn man so möchte, Einsamkeitsverstärker. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Wobei das vielleicht auch so als Nebenbemerkung Einsamkeit natürlich in gewissem Sinne auch das Stigma verloren hat, denn es war ja damals in den Corona-Zeiten, in den Lockdowns, war es ja quasi auch eine politisch verordnete Sache. Es war dann eben nicht mehr, dass ich persönlich das Problem habe, einsam zu sein, sondern es war eigentlich, ich hatte ja gar keine Alternative zu meiner Einsamkeit und Isolation. Aber dennoch finde ich, dass die Corona-Pandemie, und da spielt natürlich die Einsamkeit eine ganz zentrale Rolle, die hat ja ohnehin ziemlich messerscharf die Defizite unserer Gesellschaft aufgedeckt und wie so ein Vergrößerungsglas auch die Probleme sichtbar gemacht. Und dazu gehörte dann eben auch das Einsamkeitsthema. Und für viele war es dann eben auch eine erste Erfahrung damit, wie ist es eigentlich, sozial isoliert zu sein. Und ich glaube, was wir alle gespürt haben, ist die Notwendigkeit von Begegnung, von Präsenz für unser gesellschaftliches Leben, aber auch für unser individuelles Wohlbefinden. Da gehört einfach Präsenz und sich gemeinsam treffen können dazu. Und umso schmerzlicher war dann eben auch diese Einsamkeitserfahrung. Und wie gesagt, ich glaube auch, Corona wirkt auch im Grunde genommen heute in der Hinsicht noch nach. Es gibt so eine Art soziales Long-Covid vielleicht auch. Und dazu gehören sicherlich auch die Erfahrungen mit Einsamkeit, mit Isolation. Und ich glaube, ich merke das so ein bisschen an den Studierenden, aber ich merke das auch im eigenen familiären Umfeld, dass viele Leute einfach in der Corona-Pandemie auch wirklich etwas aus dem Takt gekommen sind und den sozialen Anschluss auch verloren haben und sich sehr, sehr schwer damit zu tun, da wieder in den Rhythmus zu kommen, der vorher bestand. Und zu diesem fehlenden Rhythmus gehört dann eben auch die Erfahrung, ja, ich bin auf mich alleine gestellt, ich empfinde die Welt, Verschwörungstheorien war gerade ein Stichwort, was du gebracht hast, ich empfinde die Welt, meine Umwelt als feindlich, die Welt ist gegen mich gerichtet, meine Belange, meine Anliegen finden dort gar keine Berücksichtigung mehr und all diese Dinge, das kennen wir alle, glaube ich, auch, diese Ressentiments, die sind uns allen auch nicht fremd. Aber eben durch Corona wurde das nochmal sehr stark gepusht und hat nochmal neue Nahrung bekommen.
Ich stimme dir da absolut zu. Ich glaube auch, das hat unsere Gesellschaft nachhaltig geprägt. Und das ist uns vielleicht auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass wir da nach wie vor sehr instabil sind. Was hätten wir denn besser machen müssen als Gesellschaft, um diese Menschen, die eben ja so ein bisschen gestruggelt haben, wieder in das soziale Leben zurückzufinden, mehr in die Mitte zu holen? Welche politischen Maßnahmen, aber was hätte auch eben jeder Einzelne, denn Gesellschaft lebt ja am Ende des Tages von uns Einzelnen, was hätten wir da besser machen können, um unsere Gesellschaft, um unsere Demokratie, muss man am Ende des Tages ja sagen, zu stabilisieren?
Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich glaube, in der Pandemie selbst, da würde ich ja relativ milde eigentlich urteilen, weil ich sagen würde, das war ja auch für die Politik eine echte Herausforderung. Es gab ja auch sehr unterschiedliche Meinungen dann aus der Medizin oder aus der virologischen Forschung, wie man damit umgeht. Und ich finde eigentlich im Nachhinein betrachtet, man hat in der Pandemie selbst eigentlich mehr richtig gemacht als falsch gemacht, weil wir haben jetzt im Moment so ein bisschen die Büßerhaltung, was alles falsch gelaufen ist in der Pandemie, völlig richtig, aber es musste ja auch in der Situation gehandelt werden. Und was man aber vielleicht ein bisschen zu wenig berücksichtigt hat, auch in der Pandemie und auch danach, dass man so die Vorstellung hat, eine Pandemie kommt und geht und was bleibt eigentlich dabei gesellschaftlich oder was bleibt eigentlich bei den Leuten? Und das hat in der Pandemie selbst eine nur nachgeordnete Rolle gespielt, die gesellschaftlichen Fragen. Die hat man relativ spät behandelt. Ich habe das selbst erlebt. Also ich bin 2021, da lief die Pandemie ja schon 1,25 Jahre, bin ich hier in einen Expertenkreis des Landes Niedersachsen gekommen, wo im Wesentlichen Mediziner saßen und sich über die Folgen der Pandemie unterhalten haben. Und ich hatte dann die Möglichkeit und habe das auch sehr gerne genutzt, auch auf die gesellschaftlichen Folgen, die psychischen Folgen, gerade für Kinder und Jugendliche und so weiter, hinzuweisen. Aber man merkte da schon, das war dann quasi eine Art neuer Aspekt, was ja eigentlich absurd ist, denn die Pandemie war ja wirklich ein kolossales gesellschaftliches Ereignis und hat unser aller Leben abrupt und sehr radikal auch verändert. Und ich glaube, man hat jetzt auch in der in der postpandemischen Phase, also in der Zeit nach der Pandemie, auch den Fehler vielleicht gemacht, dass man gesagt hat, in dem Moment, wenn ich das für beendet erkläre, dann ist die Pandemie zu Ende, ich trage keine Masken mehr, habe keine Impfdebatten mehr und so weiter, dann ist das vorbei. Aber ich glaube, man hätte sich sehr viel mehr darüber Gedanken machen müssen, was bleibt davon eigentlich gesellschaftlich. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mehr Sensibilität für die Leute haben, die wirklich durch die Pandemie echt geschädigt worden sind. Wir müssen das sehr viel stärker auch in die Art und Weise, wie wir Gesellschaft gestalten, mit aufnehmen. Wir müssen, glaube ich, dafür sorgen, dass wir insgesamt gesellschaftlich resilienter werden, dass wir auch für eine kommende Pandemie oder für kommende Krisen widerstandsfähiger sind, dass wir die öffentlichen Infrastrukturen stärken, dass die Gesundheitsversorgung, die öffentliche Gesundheitsversorgung muss besser werden. Wir brauchen aber sicherlich auch sehr viel mehr Anlaufstellen für diejenigen, die psychisch mit all diesen Dingen zu tun haben. Da erleben wir im Moment ja auch enorme Engpässe. Also im Grunde genommen erleben wir eigentlich eine Gesellschaft, die weder auf die Pandemie vorbereitet war, noch auf die Pandemie folgen. Und ich glaube, da können wir alle eine ganze Menge tun. Einerseits, indem wir sensibler auf dieses Thema insgesamt schauen, indem wir das gesellschaftlich thematisieren, so wie wir beide das jetzt machen, indem wir einfach auch im Jahre 2024 und bald haben wir 2025 auch immer noch über die Pandemie reden, obwohl die politisch eigentlich schon seit Ende 2022, seit 2 oder 3 Jahren dann beendet worden ist. Also man muss das gewissermaßen im Bewusstsein dafür halten. Und ich glaube, wir müssen wirklich die Politik auffordern, die öffentlichen Strukturen zu stärken, die uns helfen, Pandemie gut zu bewältigen, die Schulen stark machen, die Betriebe stark machen, über Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb stärker nachdenken. Auch das wäre, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Also du merkst, du hast jetzt bei mir so eine kleine Schleuse aufgemacht und mir fallen jetzt noch alle möglichen Dinge ein, die man da noch machen könnte, aber der gesellschaftliche Bedarf ist auf jeden Fall groß und es ist wichtig, dass wir genau das thematisieren und auch gerade mit Blick auf die Arbeitswelt, da machst du ja auch sehr viel und bist da in sehr vielen Debatten unterwegs. Auch das ist nochmal eine wichtige Anforderung. Wie gestalten wir Betriebe? Wie können wir auch Betriebe künftig pandemiesicher machen und krisensicher machen? Ich glaube, das ist auch in gesundheitlicher Hinsicht, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema.
Ja, das ist ein total spannender Aspekt. Lass uns da nochmal einen kurzen Schlenker hinmachen, bevor wir zur Bundestagswahl kommen. Wie macht man denn Betriebe Corona oder beziehungsweise pandemiesicher und damit eben auch einsamkeitssicherer?
Ja, also ich glaube, was wir schon ein bisschen gelernt haben, ist, dass wir ähnlich wie beim Arbeitsschutz insgesamt auch den Gesundheitsschutz etwas stärker gewichten und da initiativ werden. Das fällt natürlich Betrieben, also einem kleinen Handwerksbetrieb fällt das natürlich schwerer als vielleicht größeren Betrieben oder Behörden, die einfach dann auch mehr Ressourcen haben, auch mehr personelle Ressourcen, sich um diese Fragen zu kümmern. Und das stark zu machen, aber dass wir generell in Betrieben auch eine höhere Sensibilität für Gesundheit haben, insgesamt auch für die psychische und die physische Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich glaube, das ist ein Effekt, der durchaus auch angekommen ist. Ich glaube, wir reden heute auch anders in Betrieben oder in der Arbeitswelt über Gesundheit. Hoffe ich zumindest, dass sich da ein bisschen was davon geblieben ist, auch nach der Pandemie. Aber auch, dass wir einfach Gesundheitsschutz und also auch Krankheitsprävention, dass wir das einfach verbessern und dass wir das ernster nehmen, dass auch zu einem guten Betrieb und zu guter Arbeit eben auch gute gesundheitliche Voraussetzungen gehören und auch, dass von Seiten der Arbeitgeber erkannt wird, dass eben Gesundheitsprävention oder Krankheitsprävention, besser gesagt, dass das einfach ein wichtiger Aspekt ist und dass wir unsere Arbeit auch nur gut und produktiv verrichten können, wenn wir uns an Leib und Seele gesund fühlen. Und ich glaube, dafür haben wir durch die Pandemie so einen kleinen Stups auf die Schulter bekommen, dass das wichtig ist. Die Frage ist nur, ob wir das in den Krisenzeiten, in denen wir im Moment sind, auch tatsächlich so ernst nehmen. Aber Gesundheit ist auf jeden Fall ein Riesenthema, nicht nur individuell für mein Wohlbefinden, sondern auch für die Arbeitswelt.
Ja, man könnte jetzt eigentlich sagen, wenn man sich den Arbeitsmarkt und auch die wirtschaftlichen Debatten aktuell so anschaut, dass der Fokus eher weniger auf dem Thema Gesundheit liegt, sondern natürlich gerade mehr auf das Finanzielle. Dementsprechend ist das vom Betrieb und von der Branche her wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, wie ernst dieses Thema genommen wird. Wie ernst nimmt das denn die Politik? Wir haben ja gerade schon gesagt, die Bundestagswahlen stehen an. Wir sind jetzt gerade auf dieser Zielgeraden. Bei welcher Partei siehst du das am meisten, dass die das Thema Einsamkeit auf dem Zettel haben und sich das tatsächlich auch auf die Agenda geschrieben haben?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, was sich auf jeden Fall alle auf die Fahnen geschrieben haben, ist das Thema Zusammenhalt, was ja so ein bisschen die andere Seite der Medaille ist. Also wenn wir die Münze umdrehen, die Einsamkeitsmünze, sehen wir ja auf der anderen Seite dann schon das Zusammenhaltsthema. Das ist ja sehr prominent, wird ja auch immer wieder hochgehalten, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken müssen und dass das wichtig ist für unsere Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu haben. Und da ist natürlich Einsamkeit im Grunde genommen eigentlich das Gegenmodell, denn Zusammenhalt erfordert, wie vorhin schon gesagt, Begegnung, und Einsamkeit ist natürlich genau das Gegenteil, ist eher dann Isolation und der Verlust von Begegnung und Begegnungsmöglichkeiten. Insofern glaube ich, haben das indirekt schon mehr oder weniger alle auf dem Zettel, aber als ein offensives Problem taucht das auf bei unserer Familienministerin, bei Lisa Paus, die das sicher nochmal sehr stark auf die Fahnen geschrieben hat, das Einsamkeitsthema in die Politik zu bringen. Aber da habe ich im Moment eigentlich auch den Eindruck, dass das nicht unbedingt so ganz oben auf der Agenda steht. Und da gilt vielleicht auch das, was du gerade gesagt hast, für die Welt der Betriebe und der Arbeit. Im Moment rangieren wieder andere Dinge ganz weit oben im Ranking. Und wir sollten aber eben auch nicht vergessen, dass eben tatsächlich diese Frage von Begegnung, Zusammenhalt, Einsamkeit für eine Demokratie auch substanziell ist. Also nicht nur die materielle Seite, sondern eben auch die Seite, ja, unserer sozialen Beziehungen, unseres sozialen Erlebens, von des Erlebens generell auch von Gesellschaft. Aber mir fällt, wie du merkst, ich weiche so ein bisschen aus, mir fällt die Frage schwer, jetzt wirklich zu sagen, es gibt so die Partei, die eigentlich diese Einsamkeitsthematik wirklich offensiver adressieren würde. Und das taucht an so verschiedenen Stellen, wie gesagt, Familienministerium ploppt das auf, aber systematisch sehe ich das eigentlich nicht als ein Thema, das im Moment im Bundestagswahlkampf so prominent wäre. Ne?
Würdest du denn sagen, wir sollten das eigentlich mehr in den Fokus nehmen, gerade weil es einen Effekt auf alle Aspekte in unserer Gesellschaft hat, also familiäres Zusammenleben, aber auch die Wirtschaft, das ist ja alles von Einsamkeit geprägt im Zweifel. Und im Zweifel eben negativ.
Ja, na gut, ich glaube schon, dass wir für eine tragfähige und für eine vitale Demokratie Menschen brauchen, die nicht im negativen Sinne einsam sind, also die soziale Kontakte haben, auch die Möglichkeit haben, am öffentlichen Leben teilzuhaben. Und es gehört ja auch noch ein bisschen mehr dazu bei der Demokratie. Es geht ja auch schlicht um die Frage, wie finde ich Kompromisse, wie gehe ich mit Konflikten um. Und auch da würde ich sagen, Einsamkeit ist nicht unbedingt förderlich dafür, Kompromisse einzugehen oder zu lernen, mit Konflikten umzugehen. Weil in dem Moment, wenn ich immer nur für mich bin und eigentlich keine Konfliktpartnerin oder Partner mehr habe, mit denen ich mich produktiv auseinandersetzen muss oder mit denen ich auch mal einen Kompromiss schließen muss im Zusammenleben, sei das nun in der Familie oder sei das in der Arbeitswelt, das sind ja schon wesentliche Lernerfahrungen, die, glaube ich, für eine Demokratie wichtig sind. Und diese Lernerfahrungen blockiert mir im Grunde genommen die Einsamkeit.
Ich habe ein Rezept dagegen, und zwar habe ich neulich eine ziemlich coole Erfahrung gemacht. Hier in Hamburg wurde ich von einer älteren Dame, die ist bestimmt schon, lass sie schon 80 sein, würde ich tatsächlich sagen, zu einem politischen Salon eingeladen. Und sie hat das so smart gemacht, das hat bei ihr zu Hause stattgefunden, und sie hat 14 Leute aus komplett unterschiedlichen Lebensrealitäten zusammengeholt. Toll. Hat gesagt, hier habt ihr ein paar Drinks, so, wärmt euch auf quasi. Und danach sind wir zu ihr ins Wohnzimmer, haben uns dafür 1,5 Stunden hingesetzt und haben diskutiert. Und da war ein Unternehmer aus Ostdeutschland, ich glaube auch Thüringen mit dabei. Da war ein anderer Unternehmer, der gerade dabei ist, zu organisieren, wie er seine Firma aus Deutschland wegholt. Der möchte umsiedeln, ganz, ganz dringend. Da war eine andere tolle Frau aus dem Bildungsbereich, die auch ganz lange als Lehrerin gearbeitet hat. gearbeitet hat, von bis. Und das war großartig und ich glaube, solche Debatten brauchen wir.
Absolut, ja. Wir brauchen solche Orte auch, die dann geschaffen werden. Und das hängt halt einfach wahnsinnig stark auch von einzelnen Personen ab. Ich habe das auch in vielen Forschungen auch erlebt, also auch bei kleinen Dörfern oder Kleinstädten. Es kommt enorm darauf an, welche Personen dort aktiv sind, also ob die sich öffnen, ob die bereit sind, genau solche Formate auch zu schaffen, ob man dort eine Ortsbürgermeisterin hat oder einen Landrat, der mal ein bisschen über den eigenen Schatten springt und auch mal Leute mit einbezieht in Diskussionen, die vielleicht ansonsten nicht unbedingt in der Öffentlichkeit so präsent sind. Also ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten, gerade im lokalen Raum. Und da ein Beispiel kommt ja genau aus dem Kontext. Ich glaube, das unterschätzen wir häufig, weil wir denken dann immer in den großen Strukturen und Berlin müsste mal und Brüssel müsste mal und überhaupt alle müssten mal, die Gewerkschaften müssten, die Arbeitgeberverbände. Aber ich glaube, wir selber haben auch eine ganze Menge Möglichkeiten in unserem eigenen Umfeld, genau solche Orte zu schaffen, genau solche Kommunikationsformate zu schaffen, wo man zusammenkommt und wo man auch die Schwellenangst auch abbaut, zusammenzukommen. Ich glaube, wir müssen uns auch noch viel mehr Gedanken darüber machen, wie können wir auch schöne Orte in der Gesellschaft schaffen, wo wir uns gerne aufhalten. Also auch die Gestaltung des öffentlichen Raumes finde ich zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir haben so viele abweisende öffentliche Räume. Das tut auch einer Demokratie oder einer Gesellschaft nicht gut. Und es gibt tolle Planerinnen und Architektinnen und Architekten, die gute Ideen haben, wie wir unseren öffentlichen Raum gestalten können. Also auch da ist eine ganze Menge drin. Aber ich möchte nochmal sehr den Punkt bekräftigen, den du gerade gemacht hast. Es ist auch wirklich die Initiative einzelner Leute, die unglaublich viel erreichen können. Es gibt den, vielleicht noch ein letzter Satz dazu, es gibt den einen Mannheimer Kollegen, Konrad Hummel, ein Stadtsoziologe, der hat mal gesagt, es braucht eigentlich eine Akupunktur des Sozialen. Und damit meinte er, es braucht häufig nur einen einzigen kleinen Nadelstich an einer Stelle, um an unglaublich vielen anderen Stellen positive Auswirkungen damit auch schaffen zu können. Das gilt sowohl für die Akupunktur in medizinischer Hinsicht, aber er hat das übertragen auf die Gesellschaft, auf den sozialen Raum, auf den lokalen Raum auch. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten, gerade im Lokalen.
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Bild. Das heißt, wenn wir jetzt ein Fazit für diese Folge ziehen, dann ist es ja letztendlich, diese Bundestagswahl findet zwar im Februar statt, ja, aber die ist eigentlich gar nicht so ausschlaggebend zu der Frage, wie einsam Deutschland ist, beziehungsweise wie sehr wir auch die Demokratie vor den Folgen von Einsamkeit schützen können. Das passiert eigentlich eher auf der kommunalen Ebene, beziehungsweise halt im kleinen Raum viel, viel tiefer und eben nicht jetzt in erster Linie in Berlin. Da müssen natürlich auch irgendwie Gelder für locker gemacht werden. Das ist klar, die müssen dieses Thema auch sehen. Aber dass es dann am Ende des Tages tatsächlich umgesetzt wird, das passiert eigentlich im Kleinen.
Ja, und du hast das jetzt sehr schön gemacht, nämlich von der Frage nach den Parteien und wer das ja in der Programmatik hat, jetzt nochmal zu dem Punkt zu kommen, was können wir eigentlich tun, denn die Lehre aus der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, wir brauchen gar nicht darauf zu warten, dass die Parteien das in ihre Programme schreiben, das Thema, sondern wir können das selber offensiv angehen, wenn wir ein Bewusstsein dafür haben, dass das eine echte gesellschaftliche Herausforderung ist. Und wenn wir Einsamkeit eben nicht sagen, das ist ein individuelles Problem von Leuten, die vielleicht komisch sind, die komisch aussehen, die komisch verhalten, sondern es ist eine echte soziale Frage, die sehr, sehr viele Menschen trifft in der Gesellschaft, die auch sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Und wenn wir was an unseren sozialen Beziehungen verändern wollen, dann glaube ich, können wir auch bei uns selbst anfangen. Und der lokale Raum ist ein wunderbarer Ort dafür.
Bevor wir die Folge jetzt hier zumachen oder den Sack hier zumachen, noch eine letzte Frage an dich. Was glaubst du, welchen Effekt hat es, dass die Bundestagswahlen jetzt trotzdem, um da nochmal zurückzukommen, in der dunklen Jahreszeit stattfinden? Die waren ja eigentlich für September geplant. Und im September sind wir alle aufgeladen vom Sommer und haben ganz viel Energie und waren viel draußen, viel Vitamin D. Heute, wenn ich jetzt hier rausgucke, in Hamburg ist der Himmel grau. Wir haben heute 0 Stunden Sonne. Was macht das auf die Wahlergebnisse oder mit den Wahlergebnissen?
Hättest du denn einen Tipp, dass das eine Auswirkung hat? Ja, ich meine, natürlich, klar, in der Jahreszeit verändert natürlich auch Stimmung. Und wir wissen natürlich auch, dass, also Wahlen haben ja nicht nur immer was Rationales. Und wer von uns hat sich wirklich ernsthaft in seinem Leben schon mal ein Wahlprogramm durchgelesen oder gar vergleichend, sondern wir haben natürlich bestimmte Emotionen, die wir mit Parteien verbinden, die wir mit bestimmten Personen verbinden. Und insofern ist natürlich deine Frage tatsächlich nicht so ganz abwegig zu sagen, naja, hat das nicht vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wie insgesamt auch der, ja, das ganze, die ganze Atmosphäre ist, in der wir zur Wahl gehen. Und dazu gehört natürlich auch eine Jahreszeit und ob man den Eindruck hat, wir sprachen gerade vom Lob der Öffentlichkeit, ob man nach draußen gehen kann, ja oder nein, oder ob man eher so mit hochgezogenem Mantelkragen dann zur Wahlurne geht. Ja, darüber könnte man in der Tat mal genauer nachdenken. Ich bin mir unsicher, welche Antwort ich dir da geben kann. Hast du denn irgendwie eine Vermutung in dieser Richtung?
Ich habe ein Bauchgefühl, das ich aber auch nicht belegen kann. Ich glaube, dass das durchaus, du hast gerade dieses Bild des hochgezogenen Mantels oder des Mantelkragens aufgemacht. Ich glaube, das hat durchaus einen Effekt auf die Wahl, gerade weil sich eben viele Menschen in der dunklen Jahreszeit noch einsamer fühlen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele Menschen gerade während der Weihnachtstage komplett dicht machen, Stichwort Wahlprogramme durchlesen. Die haben da keinen Bock drauf, glaube ich. Und das ist natürlich auch eine ganz große Gefahr. Und durch all diese Faktoren kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Zahl der Menschen, die nicht wählen gehen oder auch frustriert wählen, in der dunklen Jahreszeit schon nochmal zunehmen werden.
Ja. Ich meine, ein Punkt, der, glaube ich, dabei auch noch wichtig ist mit der Jahreszeit, ist, dass diese direkte Ansprache ja auch weitgehend entfallen wird. Also wir haben zum einen jetzt die Weihnachtszeit, wo ohnehin wenig Wahlkampf stattfinden wird, aber auch so, was man so als den Straßenwahlkampf bezeichnet. Man soll das vielleicht auch nicht überschätzen, aber dennoch gibt es natürlich den persönlichen Kontakt zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den zu wählenden Politikern. Und das wird natürlich, das ist auch nochmal eine völlig andere Situation, ob ich da im August unterwegs bin, wenn im September Wahlen sind, also wenn quasi noch dieses Spätsommerwetter dann vielleicht auch das ein oder andere Bürgerfest auch noch ermöglicht. Und das wird natürlich eher schwierig werden. Also insofern, ich habe jetzt zum ersten Mal so ein bisschen drüber nachgedacht, über die Frage, die du gerade gestellt hast. Also vermutlich spielt das, also mir leuchtet es ein, dass es auf jeden Fall ein Faktor sein kann. Und gerade mit Blick auf das Thema Einsamkeit, es ist keine Jahreszeit, die unbedingt Menschen, die einsam sind, die sich isoliert fühlen, aus ihrer Situation mehr oder weniger zwangsläufig herausholen. Da ist sicherlich Frühjahr, Sommer, Spätsommer die bessere Jahreszeit dafür.
Ich würde sagen, wir können nur abwarten, mal schauen, was bei rumkommt, mal schauen, was passiert. Für jetzt danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, lieber Berthold, und für deine Expertise. Und ich danke allen, die hier zugehört haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder schreibt uns auch eine Nachricht. Wir freuen uns über eure Gedanken und wir hören uns nächstes Mal wieder. Tschüss!
Tschüss! Vielen Dank von meiner Seite auch und herzliche Grüße aus Göttingen.
Stay hungry.